ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Dr. Michaela Bossert. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
Wir freuen uns auch. Sie sind Direktorin der Frauenklinik am St. Josefs Krankenhaus in Freiburg, Chefärztin für Gynäkologie. Und Sie haben mal gesagt, Sie wollen diese untenrum Themen aus der Tabuzone holen. Ist denn da schon was passiert?
Ja, erfreulicherweise wächst auch eine Generation ran, die viel mehr darüber redet, die sich mehr austauscht und auch das Internet tut da seines dazu und man kann ja sehr viel nachlesen, sei es jetzt auf den normalen Homepages oder auch in den ganzen Apps, die es da gibt. Gott sei Dank kommen viele Leute dazu, die sich darüber austauschen und die, wo man dann doch viele Informationen bekommt.
Gibt es noch Bereiche, wo Sie sagen, na, das fällt schon noch unter ein Tabu?
Ja, also ich denke, Inkontinenz ist noch ein großes Thema bei Frauen, dass man doch den unkontrollierten Harnverlust hat, dass man Senkungsbeschwerden hat oder auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr ist auch immer noch ein Thema, wo ich denke, da trauen sich viele noch nicht drüber zu reden.
Sind das dann Themen, die einfach schambehaftet sind, weil diejenigen denken, oh, das hat irgendwie was mit mir zu tun, mein Körper funktioniert da nicht richtig oder woran liegt es?
Ja, ich glaube, das ist so die Hauptsache und auch das ist eine Intimregion, über die man einfach mit anderen Leuten nicht reden möchte. Er sagt, ja, ich verliere Urin, das kann ich doch meiner besten Freundin nicht erzählen. Die denkt ja, ich sitze ihr gegenüber und meine Unterhose ist nass oder sowas oder ich renne raus. Das ist mir so unangenehm und es führt dann auch ein bisschen zum sozialen Rückzug. Also das ist, glaube ich, schon noch ein Problem. Ja.
Warum sagen Sie genau, ist es gut, darüber auch mit der besten Freundin zu sprechen?
Weil es viel mehr Frauen so geht, als wir so denken. Ja, sehr, sehr viele Frauen haben Probleme, das Wasser zu halten, sei es nach der Geburt oder in den Wechseljahren, wenn man älter wird, wenn man ein bisschen Gewicht zugenommen hat. Der Körper verändert sich einfach und der verändert sich einfach bei jeder Frau. Und diese Veränderungen sind leichter zu verstehen und leichter nachzuvollziehen, wenn man weiß, ach, meine Freundin hat da vielleicht auch was oder meine Freunde. Deswegen ist das ganz wichtig.
Jetzt haben Sie das Internet als Infoquelle gerade schon angesprochen. Für Sie als Ärztin ist es Fluch oder Segen?
Beides. Ich glaube, es ist Fluch und Segen so ein bisschen. Also ich freue mich, wenn Frauen sich informieren, wenn man seinen Körper so ein bisschen kennenlernt, wenn man den Fragen, die man so hat über sein Leben, über seinen Zyklus, über den Körper, wenn man dem nachgeht und was rausliest. Aber man muss auch ganz vorsichtig sein, weil die Informationen im Internet sind nicht geprüft und man findet extrem viele Seiten, wo eine Panikmache ist, Angstmache oder auch Medikamente angepriesen werden, die das neue Wundermittel sein sollen und alle Beschwerden lindern. Und da muss man extrem vorsichtig sein. Ich denke, man sollte immer mit seinem Arzt, seiner Ärztin, seiner Frauenärztin im Idealfall über diese Sachen auch sprechen und dann finde ich das schön, eine informierte Patientin zu haben, steige da gerne ein und beurteile das und helfe ihr dann so ein bisschen durch den Dschungel durchzukommen, würde ich mal sagen.
Bei welchen Themen machen Sie das denn besonders häufig, wo Sie merken, ah, da scheint irgendwie im Internet eine völlige Fehlquelle zu sein oder da klärt man sich eher schlecht auf und da müssen Sie dann nacharbeiten?
Also das sind schon die Wechseljahre oder diese Hormone, wann fange ich Hormone an? Das hat einerseits damit zu tun, dass es mittlerweile ganz viele Informationen gibt, dass das extrem präsent ist, aber dass es auch so komplex ist, weil jede Frau ist unterschiedlich und die eine hat die Beschwerden, die fangen mit 40 an, bei der anderen fangen sie mit 50 an, die dritte sagt auch mit 60, mir geht's super, ich habe überhaupt nichts gemerkt, muss ich jetzt trotzdem Hormone nehmen? Also da ist im Moment extremer Redebedarf, muss ich sagen.
Wir wollten über bioidentische Hormone sprechen. Die sind wohl ein Mittel, das im Internet häufig angepriesen wird. Ist es gerade ein Trend?
Absolut, das denke ich schon. Das ist immer mehr in den Medien. Und dieses Bio heißt ja nur, das hat was mit dem Leben zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt im Drogeriemarkt oder in den Bioläden das kaufen können oder dass es aus einer Pflanze gemacht ist, sondern es geht einfach darum, wie wir heute Morgen auch schon gehört haben, dass es dem Körper, es ist genau der gleiche Wirkstoff, den der Körper auch selber produzieren würde. Und dadurch wird es vom Körper so gut aufgenommen und wirkt eigentlich genauso, wie die Hormone das im Körper tun. Und deswegen, da kommt das Bio her.
Können Sie uns vielleicht grundsätzlich einfach mal mitnehmen, warum denn eine Hormontherapie in den Wechseljahren überhaupt sinnvoll sein kann? Weil das war ja, glaube ich, früher auch mal sehr umstritten.
Ja, also es war vor über 20, 25 Jahren, denke ich, war das so üblich, dass man etwa ein Drittel bis die Hälfte der Frauen so starke Wechseljahrsbeschwerden hatten, dass man einfach Hormone gegeben hat. Dann kam eine Studie, die das eben rausgenommen hat. Dann hat man gar keine Hormone mehr gegeben. Es geht darum, dass die Eierstöcke ja einen Zyklus, die machen den Zyklus, wo man einen Eisprung hat, dass man jeden Monat seine Periode bekommt. Und im Alter zwischen um das 50. Lebensjahr, sage ich jetzt mal vorsichtig, das fängt auch schon mit dem 40. Lebensjahr bei manchen Frauen an, da sind die Eierstöcke einfach müde und produzieren nicht mehr so viel Hormone. Es kommt ein bisschen zum Ungleichgewicht, Unregelmäßigkeiten, so ein bisschen die Hormone mal zu stark, mal zu schwach, so ein bisschen wie Ebbe und Flut. Und je weniger die weiblichen Hormone, das sind hauptsächlich zwei, das ist ein Östrogen und ein Gestagen, je weniger die werden und je weniger die im Gleichgewicht sind, umso eher kommen dann Beschwerden wie Stimmungsschwankungen, Schlafschwierigkeiten, Hitzewallungen, die Haut verändert sich, die Haare verändern sich. Es gibt, glaube ich, kein Symptom, das es nicht gibt in den Wechseljahren. Und es hat erstaunlich viel doch mit dieser hormonellen Veränderung zu tun.
Welche Hormone werden denn dann gegeben?
Es wird ein Östrogen und ein Gestagen gegeben. Die meisten Beschwerden, die die Frauen in den Wechseljahren haben, entstehen dadurch, dass das Östrogen fehlt. Ja, das wird meistens im bioidentisch über ein Gel gegeben, was man einfach auf der Haut aufträgt täglich. Da dieses Östrogen aber an der Gebärmutterschleimhaut auch zu Krebsvorstufen und Krebs führen kann, wenn man das über viele Jahre nur gibt, gibt man ein Gestagen dazu, das meistens geschluckt wird, kann auch über die Vagina eingeführt werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten auch. Und das schützt sozusagen die Gebärmutter vor den möglichen Krebsvorstufen und hat dazu noch den Nebeneffekt, dass es die Schlafstörungen bekämpft. Also das ist immer eine Kombination.
Wobei jemand, der so eine Hormontherapie machen möchte, der muss vorher wahrscheinlich erstmal seinen Hormonspiegel testen lassen. Wie kann ich das machen? Wie kriege ich das raus? Ist das über Urin oder Blut, wie geht es?
Also diesen Spiegel brauchen Sie gar nicht zu testen, weil es geht ja, ich möchte ja nicht wieder den Status erreichen, den Sie mit 30 Jahren hatten. Es ist eigentlich ganz egal. Der Östrogenspiegel zum Beispiel im Zyklus einer jungen Frau innerhalb eines Monats schwankt der zwischen 30 und 300. Das heißt, da gibt es kein Normal, ja, wo man sagen kann, du hast jetzt 40, dann brauchst du aber was, weil der Körper selber so Schwankungen hat. Deswegen, es geht rein, der Sinn der Behandlung in den Wechseljahren ist, dass die Symptome besser werden. Und damit ist es völlig egal, wie der Spiegel im Blut ist, sondern es geht darum, was haben Sie für Beschwerden? Und dann guckt man, wie viel von welchem Hormon brauche ich, damit es Ihnen besser geht.
Aber auf die Menge kommt es dann ja eben doch an. Aber man braucht keine Vergleichsbasis von vorher.
Nein, weil wir nicht wissen, wenn der Wert so ist, brauche ich so und so viel Medikament, sondern es geht rein über die Beschwerden.
Für wen kommen die denn als mögliche Therapie in Frage?
Die bioidentischen Hormone sind für erstmal relativ gesunde Frauen. Also das Problem ist, Brustkrebs ist ja sehr, sehr häufig. Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Somit haben wir auch viele Frauen, die in die Wechseljahre kommen, sei es zeitgleich mit der Therapie, mit der Diagnose Brustkrebs oder auch durch die Therapie. Und für diese Frauen ist leider die Hormontherapie nichts, weil es genau das ist, was den Krebs ja nähren würde. Auch bei Frauen, die schon mal einen Schlaganfall oder eine Thrombose, eine Lungenembolie gehabt haben, ist es schwierig mit den Hormonen, die Beschwerden zu lindern. Aber es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, auch die Beschwerden, die durch die Wechseljahre auftreten, auch ohne Hormone zu bekämpfen.
Wenn wir gerade noch bei den bioidentischen Hormonen bleiben, was für Nebenwirkungen können die haben?
Also eigentlich sollten die Nebenwirkungen durch die Kombination relativ gering sein, weil ich ja immer das eine und das andere im Gleichgewicht geben möchte. Aber es gibt Frauen, die über Kopfschmerzen berichten, die über Wassereinlagerungen berichten. Auch eine Antriebslosigkeit kann am Anfang mal auftreten. Da gibt es viele Sachen, wo man eigentlich sagt, das möchte ich ja genau bekämpfen und jetzt wird es schlimmer, ja. Und das hängt auch damit zusammen, wann man diese Hormone gibt, weil der Punkt, es gibt nicht den Punkt, ab heute bin ich in den Wechseljahren und jetzt brauche ich diese Ersatztherapie, sondern
ein Prozess, ne?
Das ist leider ein Prozess mit Aufs und Tiefs, Hochs und Tiefs und da kann man eben, wenn man im falschen Moment das Hormon gibt, was gerade eh zu hoch ist, kann man es vielleicht schlimmer machen. Und deswegen muss man genau den Zeitpunkt abpassen und da ganz langsam einschleichen, auch gucken, wofür brauche ich es überhaupt.
Gibt es denn überhaupt während dieses Prozesses der Wechseljahre einen guten Zeitpunkt, mit so einer Hormontherapie einzusteigen?
Ja, natürlich. Es geht um die Lebensqualität der Frau. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn die Frau sagt, ich bin irgendwie nicht mehr ich selbst, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, dieses nächtliche Aufwachen, dieses dauernde Wachliegen, das stört mich, das hält mich von meinem Leben ab. Das ist spätestens der Zeitpunkt, wo man gucken muss, wie kann ich da helfen? Weil das sollen die Wechseljahre nicht machen. Natürlich ist es eine Zeit des Wechsels, aber wir können da unterstützen. Und es ist bei der einen Frau vielleicht mit 45, bei der anderen mit 50 oder auch später. Aber es geht rein darum, wann geht es der Frau schlecht, wann braucht sie die Hilfe. Und das ist der Zeitpunkt, wo man zum Frauenarzt gehen sollte und mit ihm darüber sprechen oder mit ihr.
Jetzt haben Sie die Krebspatientin angesprochen. Also da kommen die bioidentischen Hormone nicht in Frage, andere Hormone vermutlich auch nicht. Was wäre da die Lösung?
Also bei Frauen nach Brustkrebs zum Beispiel ist es auch schwierig, auch diese ganzen pflanzlichen Angebote, die es gibt, die in den Wechseljahren möglich sind. In den allermeisten Fällen gehen leider auch die über den Östrogenrezeptor, wirken über den Östrogenrezeptor und erhöhen damit dann so ein bisschen das Risiko wieder für Brustkrebs. Es gibt seit diesem Jahr ein neues Medikament, was gar nicht über diese Hormonschiene wirkt, was vermutlich auch für Brustkrebspatientinnen möglich wäre. Leider wurden in der Zulassungsstudie, die es ja immer braucht, damit ein Medikament verschrieben werden darf und auch verkauft werden darf, wurden Patientinnen, die schon Krebs hatten, ausgeschlossen. Ja, ja. Das heißt, es wird noch eine Studie geben, vermutlich, die das bei diesen Patientinnen untersuchen wird und hoffentlich kann man es dann verwenden. Aber im Moment dürfen wir es nicht, auch wenn es von der logischen, von der wissenschaftlichen Seite wahrscheinlich möglich
ist. Da ist also noch Geduld gefragt. Gibt es eigentlich die Wechseljahre beim Mann?
Ja, natürlich.
Wie sieht das aus?
Natürlich gibt es die auch so. Man sagt ja auch manchmal Midlife Crisis, da steht dann plötzlich ein neues Auto oder man verändert sich. Das ist auch ein Thema, aber da ist es mit den Hormonen nicht, also da sind die Hormone jetzt nicht im Mittel der Wahl zu helfen.
So viele Fragen kommen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern zum Thema Wechseljahre an Dr. Michaela Bossart. Wir steigen direkt ein. Aus dem Rems-Murr-Kreis schreibt uns Holger und sagt, meine Frau 49 wurde nach einer hormonsensitiven Brustkrebsdiagnose per Medikament Tamoxifen von heute auf morgen in die Wechseljahre geschickt. Sie und ich mit leiden sehr darunter, insbesondere unter Hitze, Wallungen, Gelenkbeschwerden und Scheidentrockenheit. Wir ernähren uns gesund, treiben Sport. Gibt es daneben Möglichkeiten, die Beschwerden zu mildern? Was sagen Sie?
Eine ganz tolle Frage und auch schön, dass der Partner der Patientin offensichtlich da mithilft und mitleidet und sie auch unterstützt. Das ist erstmal schon eine Erwähnung wert und wirklich ganz toll. Ganz herzlichen Dank. Sie sagen schon richtig, sie treiben Sport, sie ernähren sich gesund. Das ist ein Riesenfaktor, der sehr, sehr viel ausmacht. Leider, das will ja keiner immer hören, aber es ist so, Sport treiben kann die Symptome gleich diese Schwankungen so ein bisschen aus und kann da deutlich helfen. Bei der Scheidentrockenheit gibt es das Besondere, dass die Hormone, die wir an der, die Scheide wird auch trocken, weil die Östrogene fehlen. Und man weiß heutzutage, dass diese Östrogene der Scheide gerne zurückgegeben werden dürfen, auch wenn man Brustkrebs hatte, weil die Menge von Hormonen, die durch diese Cremeanwendung an der Scheide wieder in den Kreislauf kommen, die sind so verschwindend gering, dass das Brustkrebsrisiko oder auch das Risiko, dass der Krebs wiederkommt, verschwindend gering ist. Also das wäre ich bei dieser netten Frage, würde ich wirklich so Schritt für Schritt, Symptom für Symptom gehen. Also für die Scheide darf das Östrogengel durchaus gegeben werden. Das ist am Anfang unangenehm, das kann die ersten paar Tage etwas brennen, weil der Körper sich einfach umstellen kann. Und dann sollte das eine deutliche Besserung geben für die Schlafschwierigkeiten, für die psychosomatisch, dieses Schwitzen, kann man auch mal Psychopharmaka nehmen. Da sagt jetzt jeder, ich bin doch nicht verrückt, was brauche ich das denn? Ich muss doch nicht in die Klapse. Nein, das ist es nicht, aber es geht um diese Rezeptoren, die das auslösen, dass man schwitzt und dass man schlecht schläft. Und da gehen eben auch Medikamente ran, die auch mal psychische Beschwerden behandeln können. Aber in dieser Situation ist es nicht, um die Psyche zu behandeln, sondern einfach diese Beschwerden, wenn man eben nicht auf Hormone zurückgreifen kann.
Nächste Frage schreibt uns jemand aus Walsbachtal. Und zwar bin 58, Wechseljahresbeschwerden traten ab Ende 40. 40 auf, konnte gut damit umgehen. Allerdings haben mir die Wechseljahre mit 51 innerhalb von 4 Wochen meine Sexualität gestohlen. Die Erektionsfähigkeit meiner Klitoris ist fast auf 0 zurückgegangen. Ich habe mit meinem Gynäkologen verschiedenste Präparate ausprobiert, die gegen quasi alles halfen, aber mir meine Orgasmusfähigkeit nicht zurückgegeben haben. Ich finde das immer noch als furchtbaren Verlust und fühle mich damit sehr allein gelassen. Haben Sie irgendeine Lösung?
Ja, also das ist leider ein Thema. Natürlich, der Geschlechtsverkehr verändert sich in den Wechseljahren, auch weil man häufig schon in einer Partnerschaft ist, die schon lange besteht. Und da verändert sich auch die Häufigkeit und die Erregbarkeit. Man spielt sich ein bisschen aufeinander ein. Aber auch diese Orgasmusfähigkeit, wenn die nachlässt, kann mit den Wechseljahren zusammenhängen. Da ist immer das Testosteron, was so ein bisschen genannt wird. Das ist eine Möglichkeit, gehört aber in die Hände von Spezialisten, dass man mit Testosteron Gel arbeiten kann in diese Richtung. Und dann gibt es auch Sexualtherapeuten. Auch da sind wir wieder schnell bei der Psyche. Es sind keine Psychotherapeuten, oder es sind auch Psychotherapeuten, aber die meisten Sexualtherapeuten sind Frauenärzte, Frauenärztinnen, die sich um den Körper kümmern und die schauen, warum kommt es nicht mehr zu dieser Erregung. Natürlich wird die Seele auch mit angeschaut, aber es geht auch um das Körperliche, es geht um das Hormonelle, es geht um die lokalen Gegebenheiten. Und da kann ich der Hörerin nur empfehlen, es gibt eine sehr, sehr gute Seite im Internet von Sexualtherapeuten, die Frauenärzten sind. Und ich würde ihr empfehlen, vielleicht einmal mit solch einem Spezialisten sich in Verbindung zu setzen. Der würde dann auch mit der entsprechenden Hormonen oder auch Salben, die Dame hat jetzt leider nicht geschrieben, was sie schon genommen hat, aber da gibt es sicherlich Möglichkeiten, wo ihr ein Sexualtherapeut helfen kann.
Wunderbar. Dann aus Konstanz schreibt uns Vera, bin leider seit 6 Jahren an Lichenskelerosus. Müssten Sie gleich aufklären, was das ist. Auf sämtliche Salben reagiere ich nach einigen Anwendungen allergisch. Zurzeit benutze ich einmal wöchentlich eine Kortisonsalbe, bin aber nicht beschwerdefrei. Meine Frauenärztin ist sehr bemüht, aber inzwischen auch etwas ratlos. Außerdem bin ich seit mehr als 30 Jahren MS-krank. Haben Sie noch einen Tipp?
Ja, also der Lichenskelerosus ist eine Autoimmunkrankheit, die eben dazu führt, dass die Scheide extrem dünn wird, papierartig, glänzend. Sie reißt leicht ein, die Schamlippen verkleben, verschmelzen miteinander. Das ist etwas, was über Jahre fortschreitet. Am Anfang kann man oft den Eindruck haben, dass es eine Pilzentzündung ist oder eine Bakterienentzündung in der Scheide oder auch ein Hormonmangel. Und das ist es eben nicht. Und die Frauenärztin dieser Dame hat eigentlich schon richtig reagiert mit dem Cortison, weil das ist das Medikament, was an der Stelle hilft. Es ist, man sollte das aber mindestens für 3 Monate täglich geben. Immer in Kombination mit einer Pflegecreme und dann wird das an der Stelle aufgetragen. Das kann in den ersten Tagen brennen. Der Körper gewöhnt sich aber daran und nach 3 Monaten wird man eine deutliche Besserung spüren und dann kann man das langsam reduzieren, sodass man irgendwann einmal pro Woche oder alle 2 Wochen raucht. Und bitte keine Angst vor dem Cortison haben. Das möchte ich immer gleich noch hinten nachschieben. Es sind keine Cortison-Tabletten, die in den gesamten Kreislauf gehen, sondern das wirkt primär nur an der Scheide und da braucht man keine Sorgen haben, auch nicht vor einer langfristigen Einnahme.
Wir sprechen über Tabuthemen untenrum und ein Tabuthema bei den Wechseljahren und bei den Beschwerden ist sicherlich Inkontinenz. Lässt sich sagen, wie viele Frauen davon eigentlich betroffen sind?
Erschreckend viele, muss man ehrlich sagen, auch nach der Geburt der Kinder merken das viele Frauen, 1/4 bis die Hälfte der Frauen, wir haben Inkontinenz. Man geht sogar davon aus, dass es noch deutlich mehr werden, wenn die Wechseljahre dann anfangen. Das kann sein, dass man einfach, wenn man auf dem Trampolin hüpft mit den Kindern oder Enkelkindern, einen Tropfen Urin verliert und es bis dorthin, dass man gar kein Urin mehr bei sich behalten kann. Das ist auch ein großes Thema, weil die Hormone einfach im Halten des Wassers eine große Rolle spielen, ja.
Was hilft dann?
Also, es gibt verschiedene Formen der Inkontinenz, muss man sagen. Wir reden jetzt darüber, dass man einfach unkontrolliert Urin verliert und da hilft es, diesen Beckenboden gut zu trainieren. Das will keiner hören immer, weil das ist mühsam. Man muss selber dran denken, man muss selber was tun. Aber der Beckenboden ist wie so eine Hängematte, an dem die Gebärmutter und die Harnblase und auch der Darm aufgehängt sind oder liegen. Und wenn der mit dem Alter, mit dem Rückgang der Hormone dann immer schwächer wird und auch durch die Geburten natürlich sehr, sehr stark gedehnt wird, dann muss man den wie jeden anderen Muskel, wie jede andere Sehne oder auch Faszie wieder trainieren. Und das ist was, was man jeden Tag machen kann, wenn man einfach in der Schlange steht.
Wobei das ja gut zu hören ist, dass es nicht nur etwas Vorbeugendes, sondern das hilft dann auch noch jedem, der davon betroffen ist.
Genau, das wäre absolut der erste Schritt. Ja, erstmal gucken, versuchen selber was zu tun, bevor ich mit Medikamenten, mit Salben, mit Tabletten, wie auch immer, oder auch mit einer Operation rangehe. Also erstmal selbst ist die Frau.
Und da gibt es dann wahrscheinlich verschiedene Übungen, die Sie empfehlen, oder? Gibt es da richtig Kurse? Wie ist das?
Alles, genau. Also es gibt Apps von den Krankenkassen mittlerweile sogar auch. Im Internet gibt es Programme, es gibt Anleitungen, Bücher dazu. Aber es gibt auch Frauen, die sich schwer tun, den Beckenboden zu finden und das wirklich richtig zu machen. Und da kann dann auch mal eine Krankengymnastik, eine Physiotherapeutin, die eine spezielle Ausbildung für den Beckenboden hat, über ein paar Wochen einfach die ersten Schritte helfen. Das ist sicherlich auch sinnvoll.
Ließe sich das jetzt übers Radio gerade mal eine kurze Anleitung? Wie finden die unseren Beckenboden? Gibt es da eine Möglichkeit?
Das ist eigentlich ganz, ganz einfach, genau, wenn Sie so in der Schlange stehen und denken, jetzt, Sie müssen eigentlich auf Toilette, dann versucht man das anzuhalten. Also man zieht die Schamlippen so nach innen und versucht es mal ein paar Sekunden zu halten. Und ich sage immer, wenn Sie es 10 Sekunden schaffen, dann halten Sie nicht den Beckenboden, sondern den Po an. Weil der Beckenboden erschlafft so schnell, wenn man das nicht trainiert ist. Also wirklich nicht den Po anspannen, nicht den Pobacken zusammenkneifen, sondern versucht die Schamlippen nach innen zu ziehen. Und das für 2-3 Sekunden.
Das ist ja wirklich was jeder auch an der Super Kasse oder an der Ampel stehend ganz im Alltag integrieren könnte.
Genau,
und immer
es merkt
wieder
auch keiner.
Könnte.
Es merkt keiner, dass was getan ist, dass man sich was Gutes getan hat.
Wie ist das eigentlich? Wird die Scheide in den Wechseljahren enger?
Ja, ein bisschen. Einfach weil sie wird vor allen Dingen nicht mehr so elastisch, weil diese Flora, wie wir sie nennen, also die Scheidenumgebung, ist sehr abhängig von den Östrogenen, die da jeden Monat in der Schleimhaut drin sind. Und wenn diese Östrogene weniger werden, dann wird die Scheidenhaut starrer. Und wenn man dann auch vielleicht nicht mehr so viel Geschlechtsverkehr hat, dann wird die einfach immer enger. Das kann, wir hatten vorhin schon ja die eine Dame mit dem Lichensklerosus. Das kann im schlimmsten Fall auch so weit führen, dass man Probleme kriegt, Wasser zu lassen dann auch, weil die Scheide so eng ist.
Lichensklerosus bedeutet, dass die Scheide enger wird.
Ja,
dann.
Genau. Mhm.
Ja, es kommen einige Nachfragen von den SW1-Hörerinnen und Hörern aus Ingelfingen, zum Beispiel von Evelyn. Nehme seit 4 Wochen Hormone aufgrund extremer Wechseljahresbeschwerden wie Hitzeattacken, Schlafstörungen, Gewichtszunahme, Angstzustände, Antriebslosigkeit, Gestagen und Östrogen und jetzt habe ich leichte Blutung. Ist das bedenklich? Habe seit Dezember keine Regel mehr. Bin 57. Was soll ich jetzt machen?
Dankeschön für die Frage. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, weil die Wechseljahre, sie hat jetzt geschrieben, im Dezember hatte sie keine Periode mehr. Da muss man immer gucken. Diese Wechseljahre sind eine Phase und es kann gut sein, dass es auch ein halbes Jahr mal keine Periode ist und dann kommt doch mal wieder eine. Das wäre in keinstem Fall beängstigend, dass jetzt diese Blutung irgendwie etwas ist, worüber man sich Sorgen machen muss. Eher unwahrscheinlich, weil sie erst seit 4 Wochen die Hormone nimmt. Vermutlich ist es einfach durch das Ungleichgewicht dieser Hormone, die sich noch nicht richtig eingestellt haben. Ich würde ihr empfehlen, zu ihrer Frauenärztin zu gehen. Die muss einmal einen Ultraschall von der Gebärmutterschleimhaut machen, die sich anschauen, wie die aufgebaut ist. Und dann muss man so ein bisschen das Verhältnis von Östrogen und Gestagen anpassen und dann wird die Blutung wieder aufhören. Ganz wichtig, wenn es nach den Wechseljahren auch unter der Hormontherapie länger blutet oder häufiger blutet aus der Gebärmutter, aus der Scheide, dann bitte unbedingt zum Frauenarzt gehen, dass man einmal abklärt, dass da keine Veränderung an der Gebärmutterschleimhaut ist.
Dann schreibt uns Sandra, bin selbst akut betroffen und finde, dass hier mehr Aufklärung notwendig ist. Meine Frage, ich nehme seit gut 4 Monaten bioidentische Hormone, hauptsächlich wegen starken Schlafstörungen. Allerdings hat sich bis jetzt so gut wie nichts geändert. Jetzt weiß ich nicht, ob ich sie wieder absetzen soll. Was raten Sie? Fühle mich mit dem Thema irgendwie alleingelassen.
Ja, also ich würde die Hormone erstmal, weil wenn sie gar nichts geändert haben, muss man natürlich auch fragen, es gibt auch ganz viele andere Gründe für Schlafstörung, ja, sei es wie das Leben sich verändert, es kann auch mal die Schilddrüse sein, an die muss man auch immer denken, weil die ganz ähnliche Symptome, Beschwerden machen kann, die an die Wechseljahre erinnern können, ja, auch der Blutdruck ist ein Thema, also gerne einmal zum Hausarzt gehen, gucken, dass es da nichts anderes ist und ansonsten kann es sein, dass man noch die richtige Dosierung nicht gefunden hat, wenn die Wechseljahre, wenn die eigenen Hormone zurückgehen. Jede Frau braucht eine unterschiedliche Menge, ja, und weil das auch unterschiedlich aufgenommen wird. Also da würde ich sonst, wenn man keine anderen Gründe findet, vielleicht entweder über die Dosis gehen oder auch über die Art des Gestagens. Das kann man auch noch verändern.
Jetzt kommt eine Frage, die von vielen ankommt, die einfach betroffen sind und sagen, ja, wir verzweifeln, wir wissen gar nicht genau, wie wir einen richtigen Arzt, Ärztin finden sollen. Das scheint gar nicht so einfach zu sein, eine gute Beratung dahingehend zu finden. Haben Sie da Tipps?
Ja, das ist sicherlich schwierig. Prinzipiell sind alle Frauenärzte in der Lage, diese Beratung durchzuführen. Das scheitert sicherlich auch an der Zeit, die man hat, um sich um jede Patientin zu kümmern. Das Wichtigste, was ich Ihnen auf den Weg geben möchte, sprechen Sie Ihre Frauenärztin aktiv an, sagen Sie, ich brauche Ihre Hilfe bei diesen Beschwerden. Ich möchte gerne Hormone nehmen oder ich möchte über Hormone aufgeklärt werden. Hören Sie sich um im Freundeskreis über bei Frauen, die vielleicht schon Hormone nehmen, gucken, ob Sie dort bei den Frauenärzten zur Beratung gehen können. Und sonst kann ich auch empfehlen, die Deutsche Menopause-Gesellschaft ist eine Gesellschaft von Frauenärztinnen, die sich ganz exzessiv um diese Beratung, um die Aufklärung kümmert. Und dort finden Sie vielleicht auch Adressen in Ihrer Region von Frauenärzten, an die Sie sich wenden können.
Wenn Sie Patientinnen beraten, geben Sie dann eigentlich auch von sich selbst Erfahrung mal weiter? Etwas, was Ihnen persönlich hilft und gut tut?
Versteckt, ja. Ich mache die Erfahrung, dass viele Patienten das gar nicht hören wollen, weil sie kommen ja zu mir als Arzt und nicht als Privatperson. Und natürlich lebe ich auch als Frau und nehme das auch wahr und mache meine Erfahrung und verpacke das aber hoffentlich ganz gut.
Wie verpacken Sie es dann?
Naja, einfach als generelle Erfahrung oder Patienten haben mir erzählt oder versuchen Sie auch mal das oder sowas, ja. Weil dieses, ja.
Aber gibt's vielleicht so den ultimativen Dr. Bosser-Tipp, wo Sie sagen, ja, das könnten wir eigentlich alle gut gebrauchen?
Vertrauen Sie Ihrem Körper. Also der weibliche Körper ist so phänomenal, dieses von der Pubertät aus, der Zyklus, der sich entwickelt, dass Kinder kriegen, dass erwachsen werden, dass erwachsener werden und älter werden, die Wechseljahre. Das ist phänomenal, es begeistert mich jeden Tag aufs Neue und der Körper schafft es. Und man muss die Signale seines Körpers wahrnehmen, man muss in sich reinhören, was kann ich mir heute Gutes tun, was braucht mein Körper. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Vielleicht ist das ja auch eine Sichtweise, die gar nicht verkehrt ist, eher auf den eigenen Körper zu vertrauen, als auch, ich glaube, wir Deutschen sind ja Weltmeister im zum Arzt gehen. Vielleicht wäre das auch ein Problem, was unserem Gesundheitssystem ganz gut helfen könnte, oder?
Ja, wobei da ist der Weg, es gibt, ich sehe auch manchmal, das ist sicherlich richtig, ja, also ganz, ganz viele Frauen, denke ich, beschäftigt euch doch erstmal mit eurem Körper. Auf der anderen Seite gibt es aber viele Frauen, die das schon lange aushalten, wo ich mir denke, warum kommen sie denn jetzt erst? Jetzt haben sie schon so lange, quälen sie sich. Also man muss, diese Gratwanderung ist schwierig. Auf der einen Seite immer versuchen, selber zu hören, was braucht mein Körper, was kann ich tun? Mache ich vielleicht mal einen Spaziergang mehr oder mache ich wieder ein bisschen Sport? Achte ich ein bisschen mehr auf meine Ernährung? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade auch in Bezug auf die Wechseljahre. Aber dann, wenn ich sage, ich leide jetzt wirklich lange darunter und ich kann meinen Alltag so nicht mehr leben. Manche Frauen tun sich schwer, Hilfe in Anspruch zu nehmen und das ist manchmal auch ein Moment.
Wobei Sie sicherlich auch einen anstrengenden Job haben. Also wenn Sie in der Klinik stehen oder dann Sprechstunde haben, den ganzen langen Tag sitzen, wie gehen Sie selbst damit um?
Ich habe eine Familie, die mich da sehr schnell auf andere Gedanken bringt, wenn ich zu Hause bin. Und das klappt auch sehr, sehr gut. Und ich mache sehr viel Sport. Das ist mein Ausgleich, wenn ich dann in die Natur raus kann und da was machen kann. Also das tut mir extrem gut, einfach auch was anderes und rauszugehen und auch immer viele spannende Sachen neu zu lernen und zu lesen. Also das treibt mich auch an in diesem Beruf. Das bringt auch für jeden Tag dann wieder was Neues in den Beruf mit rein.
Und Sport, haben wir schon gehört, ist auch bei den Wechseljahren gut. Also von daher absolut an jeder Stelle zu empfehlen. Jetzt kommen hier weitere Fragen oder Anmerkungen rein von Hörerinnen und Hörern. Und es schreibt zum Beispiel Anja von Högen und sie ist Hebamme. Und sie sagt, sie fände es ganz toll, wenn wir auf die Hebammen zu sprechen kämen, denn die würden häufig nicht nur Rückbildungsgymnastik, sondern auch qualifizierte Beckenbodenkurse anbieten, die auch zum Teil von der Krankenkasse gefördert werden. Arbeiten Sie da Hand in Hand? Wie ist das?
Absolut. Ganz herzlichen Dank für die Anmerkung. Das wollte ich keinesfalls unterschlagen. Das ist natürlich, der Beckenboden wird unter Geburt so beansprucht und die Hebammen kennen sich extrem gut aus mit dem Beckenboden. Und es ist auch ganz wichtig, direkt nach der Geburt mit der Hebamme in den ersten Tagen schon wieder ein Bewusstsein für den Beckenboden aufzubauen. Und die Hebammen können das sehr gut anbieten in Einzelsitzungen, aber auch in Gruppensitzungen. Also gerade nach Geburt, wenn der Beckenboden geschädigt ist, die Hebamme ist auf jeden Fall eine hervorragende Ansprechpartnerin, auch schon vor der Geburt, in der Vorbereitung der Geburt und auch in der Vorbereitung des Beckenbodens für die Geburt.
Es kommen ganz viele Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern aus Stuttgart, schreibt uns zum Beispiel Michaela Estemirli. Ich bin 41, stimmt das eigentlich, dass die Wechseljahre immer früher eintreten und wovon ist es abhängig? Leider mache ich nicht so viel Sport, bin etwas übergewichtig.
Ja, also 41 ist jetzt schon ein Alter, wo das anfangen kann. In Deutschland ist es, sag mal, im Mittel 53 Jahre sind die Frauen, wenn die letzte Periode auftritt. Dass es jetzt viel früher ist als noch vor einigen Jahrzehnten, das ist nicht so. Aber es gibt natürlich auch schon Frauen, die mal mit Ende 30, Anfang 40 in die Wechseljahre kommen. Und das ist eine Gruppe von Patientinnen, von Frauen, wo man unbedingt was machen muss. Weil wir brauchen die Östrogene für unsere Knochengesundheit. Osteoporose ist ein Stichwort, aber auch für das Herz-Kreislauf-System. Und wenn wir mit Ende 30 schon in die Wechseljahre kommen, dann muss man unbedingt die Hormone geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist es letztendlich so, mit Anfang, Mitte 40 würde ich auch schon mit Hormonen arbeiten. Auch wenn vielleicht noch eine Blutung da ist, wenn man Beschwerden hat, ist es ein Thema, was schon zu Beschwerden führen kann. Oder manche Frauen haben auch erst mit 60 ihre letzte Periodenblutung. Auch dann ist es noch möglich.
Ja, 60 ist das Stichwort gerade. Aus Schwäbisch Gmünd schreibt uns da nämlich Monika, warum verordnet man einer Frau über 60 keine Östrogene mehr, obwohl sie weiter unter Hitzewallung und starken Schwitzen leidet?
Also dieses 60 würde ich jetzt nicht so als rote Linie bezeichnen, sondern es geht eher darum, dass man weiß, 5 bis 10 Jahre nachdem die letzte Periodenblutung war, hat der Körper sich einfach an diese Situation gewöhnt, keine Hormone mehr zu bekommen. Und wenn man dann wieder anfängt, Hormone zuzuführen von außen, ist das Risiko für einen Schlaganfall, für einen Herzinfarkt, für Thrombosen deutlich erhöht und darf deswegen nicht gemacht werden. Wenn aber jetzt im Fall unserer Hörerin vielleicht sie erst vor 2, 3 oder 4 Jahren die letzte Periodenblutung hatte, spricht überhaupt nichts dagegen, auch mit 60 Jahren noch Hormone zu bekommen. Oder wenn sie eine Hormontherapie hatte die letzten 10 Jahre und es ging ihr damit gut, sie hat es abgesetzt, merkt, mir geht es doch nicht so gut, dann darf man das auch weitermachen. Immer mal wieder probieren, kann ich ohne Hormone leben oder muss ich es weiternehmen.
Sind es denn nur die Hormone, die gegen Hitzewallung und Schweißausbrüche helfen oder gibt es auch noch was anderes?
Da gibt es ganz viele Sachen. Also es ist so ein bisschen die Frage, wo kommt das denn her? Oft hat es was mit den Hormonen zu tun. Sport ist ganz, ganz wichtig. Es gibt viele, die gesunde Ernährung, das, was eigentlich wenige hören wollen, dass man selber was machen kann, dass man sich bewegt. Gewichtsabnahme ist auch ein großes Thema. Es gibt pflanzliche Präparate, wo man das zur Unterstützung machen kann. Salbeitee ist zum Beispiel was ganz Tolles, dass man Salbeitee trinken kann, um diese Schwitzen so ein bisschen zu reduzieren. Es gibt mittlerweile hormonfreie Präparate auch, hatten wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Also ich denke, das ist es. Und wenn alles nichts hilft, dann schwitzt man halt auch einfach mal. Dann gehört das dazu. Und dann muss man halt sagen, ja, mir ist jetzt gerade heiß, ich mache jetzt mal das Fenster auf und dann einfach sich nicht dafür schämen, sondern das gehört zu uns Frauen einfach dazu.
Ja, einfach offen mit umgehen ist wahrscheinlich auch. Ja. Das ist ja Ihr Thema überhaupt, das aus der Tabuzone rauszuholen. Wie ist es denn eigentlich, wenn die Periode dann ausbleibt? Sind die Wechseljahre dann rum?
Leider nicht. Also die Periode wird ja nicht von einem Tag auf den anderen. Es wird dann plötzlich, hat man eine stärkere Periode, sie kommt dann 3 Monate nicht, dann kommt sie plötzlich alle 2 Tage, das ist, oder alle 2 Wochen, das ist so ein Auf und Ab. Und dann kommt die Periode, wenn dann wirklich 1 bis 2 Jahre keine Periodenblutung war, dann sagt man, dann ist man dadurch, dann ist man in der Menopause. Dann kann aber trotzdem noch Hitzewallung sein und es gibt Frauen, die für 5 bis 10 Jahre danach immer noch Beschwerden haben und gerade so lange darf dann auch so eine Therapie dauern.
Und die Lust auf Sex, inwiefern ändert die sich dabei?
Die kann sich verändern, die kann auch zu Anfang eher stärker werden. Ja, auch die Erregbarkeit kann stärker werden, weil das Testosteron da ja auch noch eine Rolle mit reinspringt. Ich denke, es verändert sich sowieso die Sexualität, auch das Leben, das mit dem Partner, mit der Partnerin verändert sich vielleicht in dem Alter, aber es kann natürlich auch die Lust auf Sex abnehmen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, weil die Scheide trocken ist. Das sind alles Themen, die dann auftreten können, aber nicht müssen.
Herzlichen Dank für die Aufklärung und die Beantwortung der vielen, vielen Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer, Dr. Michaela Bossert.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.